paar Stunden hat man bereit nicht alles gesehen. Das ist wirklich ziemlich streng organisiert gewesen mit Aufsichtspersonal und Wächtern und alles Möglichen. Und die passen alle irgendwie ziemlich gleich ausgeschaut. Das sind die Delta in Reihen Glied gestanden, Wohnwegen in Reihen Glied gestanden und man hat irgendwie den Überblick verloren. Und da spazieren wir so durch und da kommt plötzlich eine Mutter verzweifelt auf uns zugelaufen, der die Kind hat. Sie fragt halt alle, ob sie irgendwo das Kind gesehen haben, ich weiß nicht, ob Opa oder Mädchen war. Sie hat es dann nicht gefunden, aber es hat eine Weile gedauert, weil man einfach den Überblick verloren hat. Und man hat richtig gesehen, wie verzweifelt die Mutter war. So ein riesengroßen Gelände, warum ist das Kind weg? Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal irgendwo anders ein kleines Kind weinen gefunden habe, das die Mama verloren hat. Und das habe ich dann halt irgendwo zu einem Unfallschalter hingebracht und dort hat die Mutter eh schon gewartet. Aber da merkt man einmal, was das für eine Verzweiflung ist, was für Verlustängste das sind. Panik, Schmerz, weiß nicht, finden wir es wieder. Und ich glaube, jeder, der auch selbst Kinder hat, kann es nachvollziehen, wie es ihm da geht. Und ich habe das jetzt erzählt, weil das vielleicht ein kleines Bild ist und ein ganz kleiner, schwacher Vergleich ist, damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen können, was damals am Kreuz passiert ist. Als wirklich Jesus, der Sohn von seinem Vater, verlassen worden ist. Gott von Gott verlassen. Wir haben uns dann heute das Markus-Evangelium anschauen, Kapitel 15, Abvers 33. Ich möchte aber noch ein bisschen vorher anfangen, die Vorgeschichte. Da sehen wir Abvers 12, Jesus verurteilt worden ist. Und Gott schweigt dazu. Dann sehen wir Abvers 16, Jesus verspottet worden ist, gedemütigt worden ist. Von den Theologen, von den Obersten, vom Volk, von den Soldaten. Und der Vater schweigt dazu. Und dann sehen wir, wie gekreuzigt worden ist, Abvers 22. Und der Vater schweigt dazu. Und wie sein ganzes Leben lang immer wieder Versuchungen kommen sind, kommt da wieder die Versuchung. Ja, wenn du das kannst, dann steigt er runter vom Kreuz. Wenn du da runter bist, wenn du der Messias bist, dann kommt er runter. Kannst du das nicht? Andere als Kreuz, kannst du dich selbst nicht retten? Hat Jesus nicht selbst retten können? Hätte er das nicht können? Ja und nein. Natürlich hätte er es können. Entweder selbst oder endlich herbeirufen können, das wäre nicht wirklich das Problem gewesen. Aber nein, er hat sie nicht retten können. Weil wenn er sich selbst gerettet hätte, dann hätte er uns nicht retten können. Er hat Entscheidung treffen müssen. Entweder sich selbst retten oder die anderen, uns. Und ihr kennt es vielleicht, es kommt in allen möglichen so Bergsteigerfilmen vor, dass irgendwo mal zwei abstürzen und dann hängen sie an den Seil dran, beide. Und dann nimmt der unterste das Messer und schneidet das Seil durch und stößt in die Tiefe und stirbt. Weil genau weiß, das Seil trocknet beide. Es können nicht beide gerettet werden. Und der eine opfert sie, damit der andere leben kann. Und so hat Jesus auch gewusst, er kann sie nicht selbst retten, wenn er uns retten will. Und er hat Entscheidungen treffen müssen. Und die Entscheidung ist für uns ausgefallen, gegen ihn. Und dann, Vers 33, sehen wir, wie er von Gott verlassen worden ist. Wo das wirklich das Gericht Gottes eintritt. Das Gericht über die Menschheit, über die Sünde, über seinen eigenen Sohn. Da lesen wir den Text. Ich habe es da in Genfer Übersetzung, ihr könnt es in der eigenen auch nicht lesen. Um 12 Uhr mittags brach in das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, das heißt, vier Punkte, vier Zeichen werden da uns aufspringen dabei. Das erste ist die Dunkelheit. Um 12 Uhr mittags brach das ganze Land eine Finsternis herein, die bis über 3 Uhr nachmittags dauerte. Bisher hat Gott geschwiegen. Zu all dem Hohn, zu der Kreuzigung, zu der Verspottung hat er geschwiegen. Sein erstes Kommentar dazu ist absolute Dunkelheit. Und wir wissen, es war keine Sonnenfinsternis, weil zu der Zeit damals Vollmond war, das hat man auch rechnen können. Also es war eine unerklärliche Finsternis, die mindestens 3 Stunden dauert hat. Und wie ein Trauermantel hat sich also die Dunkelheit über das Kreuz und über die ganze Gegend dort ausgebreitet, mitten am Tag. Ich kann mich noch erinnern, ich war vor einigen Jahren einmal im Blindeninstitut, dort haben sie eine große Halle aufgebaut und ein Parcours, da kann man dann durchgehen, ganz eine Gruppe, und das absolute Finsternis sein. Das ist auch, um einmal nachzuvollziehen zu können, wie es an Blinden geht. Und da geht man dann durch, hört alle möglichen Geräusche, muss sich herumtasten und sieht absolut nichts. Und dann war an einer Stelle in der Raum so ein klitzekleines Loch. Das war nicht beabsichtigt, da hat es sonst schon übersehen. Und auf das kleine Loch ist ein ganz dünner Lichtstrahl reinkommen. Es hat nicht gleich, dass man wirklich irgendwas gesehen hat, aber zumindest habe ich so ein paar Sachen wahrnehmen können. Also Umrisse davon zu sehen. Dann merkt man, was das für Hilfe ist, wenn ein klitzekleines Licht in der absoluten Finsternis ist. Aber wenn man das Licht der Welt wegnimmt, dann bleibt nichts mehr da. Dann ist nur mehr absolute Finsternis. Und diese Finsternis ist Teil von Gottes Gericht über die Welt und über seinen Sohn. Und die Finsternis hat nicht nur das ganze Land erreicht, und das Kreuz steht heller, leuchtet da, und es kommt eine Stimme vom Himmel, so wie bei der Taufe oder bei der Verklärung, und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, und dem habe ich wohlgefallen, auf ihn horcht. Aber bei der Kreuzigung ist das Kreuz auch in absolute Finsternis gehüllt. Und das Gericht Gottes trifft den Netz, die Priester damals, oder die Pharisäer, oder das Volk, oder die Soldaten, alle die Henker. Das Gericht Gottes trifft seinen Sohn, Jesus. Absolute Dunkelheit. Das zweite ist dann, dass Gott wirklich von Gott verlassen worden ist. Und drei durfte Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, selbst doch, ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig und steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Warte, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzubringen. Zum ersten Mal überhaupt seit Anbeginn der Ewigkeit sind Vater und Sohn voneinander getrennt. Jesus hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins, wir sind eine Einheit. Wir waren noch nie getrennt. Und jetzt ausgerechnet in seiner schlimmsten Stunde, wo er den Vater am allermeisten brauchen würde, verlässt ihn der Vater. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, schreibt Paulus, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus hat nicht nur die Sünde übernommen, die Sünde war nicht nur auf ihm, sie war in ihm. Er wurde zur Sünde gemacht, er ist zur Sünde geworden, er ist die personifizierte Sünde geworden. Das ist keine abstrakte Theologie, sondern das ist grausame Realität. Dass all die Sünde vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen, der jemals über diese Erde gehen wird, all diese Sünde geballt und konzentriert nicht nur auf Jesus, sondern in Jesus war. Er ist zur Sünde geworden. Und er hat vorher nie Sünde gekannt. Wenn jemand Schmerzen hat und dann werden die Schmerzen immer stärker, dann kann man immer wieder damit umgehen. Aber Jesus hat mit Sünde bisher noch nie irgendwas zu tun gehabt. christlichen Gewalt, die sich komplett ist in dieser ganzen Welt. Den Galaterbrief schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 13: Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Im Alten Testament hat es keine Kreuzigungen gegeben, da sind die Menschen gesteinigt worden. Und dann hat man die Leichen auf einen Holzpfahl aufgehängt. Warum? Zur Abschreckung. Jeder wusste, der da am Pfahl hängt, das ist ein ganz schlimmer, der ist wirklich von Gott verflucht. Und deshalb haben die Führer auch darauf bestanden, dass Jesus wirklich gekreuzigt wird. Das soll für alle sichtbar sein. Der Jesus, das ist nicht der Messias. Das ist ein Scharlatan, ein Lügner. Seht, da hängt er zum Kreuz. Er ist von Gott verflucht worden. Das ist nicht der Messias. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Frage, warum stellt Jesus diese Frage? Hat er Zweifel bekommen? Hat er sich irgendwie von Gott verlassen gefühlt? Weil er genau genug wusste, warum er am Kreuz hängt. Das war sein Ziel, das war sein Auftrag, auf das er hinkriegt, das er hinsteuert. Und jetzt verfolgt er die Frage, warum hast du mich verlassen? Das weiß ich ja eh. Warum stellt er die Frage? Was du mit Frage klingt, ist gar keine Frage, sondern das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 22. Der sogenannte Passionspsalm, weil der genau diese Leiden und die Herrlichkeit des Gerechten ausdrückt. David hat damals geschrieben, und wird ihm auch Gott verurteilt immer wieder vorgelesen. Und ich möchte jetzt auch den ganzen Psalm mal vorlesen. Da schreibt David: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, weil du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und dass sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Ergrabe den Herrn, der hilft ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleibe an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht gerne von mir. Denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der böse Robbe hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke heile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Und vor den Hörnern der Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, den ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Hause Israel. Der hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen, sein Antlitz vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt wenden. Und von ihm antreten alle Geschlechter der Heiden. Und des Herrn ist das Reich. Und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle. Die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die in die Schraube nach. nicht Toten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat es getan. Das hat David geschrieben, eben auch als er in Not war, als alle gegen ihn waren. Und so wie alles im Alten Testament eine gewisse prophetische Aussage hat. Alles im Alten Testament hat so Bilder und Vorahnungen und Schatten auf das hin, was in Jesus dann wirklich passiert ist. Das Alte Testament am Schatten, Jesus ist die Vollendung, er ist die Wirklichkeit. Und David hat sich wirklich von Gott verlassen gefühlt. Und er hat geschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Warum willst du dann nicht? Und dann endet aber damit, dass Gott ihm doch geholfen hat, dass ihm Gott doch nicht verlassen hat. Gott war doch da. Und wir kennen das auch, glaube ich. Dass man sagen, Gott, ich sitze im Fleisch, mir geht's dreckig, wo bist du, warum hilfst du mir nicht? Wenn das Gefühl, die Gebete kommen trotzdem bis zur Zimmerdecke und dann weiter. Das Gefühl kennt, glaube ich, eher. Aber bei Jesus war das kein Gefühl. Das war Tatsache. Er hat sich nicht verlassen gefühlt, er war tatsächlich verlassen von Gott. Und plötzlich sagt er einmal, mein Vater, mein geliebter Vater, und er sagt, mein Gott. Und er hat einmal diese Ferne, da ist die Verbindung auch weg. Nicht gefühlt, sondern tatsächlich weg. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das stimmt auch. Zum Teil zumindest. Aber es ist die Frage, kann man wirklich Sünde und Sünder voneinander trennen? Das, was ich tue, ist böse, aber ich habe Gott trotzdem lieb. Sünde und Sünder gehören irgendwie zusammen. Und Jesus ist wirklich für uns zur Sünde geworden. Und der Zorn, der Hass Gottes trifft ihn. Trifft nicht nur die Sünde, sondern es trifft ihn, den Sünder, trifft Jesus. Der heilige Gott, der Sünde hasst, wendet sich von seinem Sohn ab. In dem Moment ist es nicht mehr der geliebte Sohn, sondern es ist der verhasste Sünder. Und Gott wendet sich ab. Er ist die personifizierte Sünde. Gerade jetzt, wo er den Vater am meisten braucht, verlost ihn der Vater. Vielleicht versteht jetzt da die Geschichte vom Anfang, dass das wirklich ein schwacher Vergleich ist, wenn eine Mutter das Kind verliert, wenn ein Kind die Mutter verliert, was da zwischen Vater und Sohn passiert ist. Jede Solarzelle, die ganze Sonnenenergie absorbiert, und Jesus halbe Sünde absorbiert, wie ein Schwamm oder sie vollgesaugt, mit jeglicher Sünde, mit allen Problemen und Nöten der Welt. Von Anfang bis zum Ende der Welt, altes den Dreck, den hat er aufgesaugt in sich. Und dann hat ihn der volle Zorn der Hass Gottes getroffen. Wie ein Blitzableiter hat er das auf sich umgelenkt. Und das hat so sein müssen. Die Sünde, die er nie gekannt hat, hat ihn backen müssen. Und der Vater, von dem er noch nie getrennt war, der hat ihn verlassen müssen. Und es gibt immer wieder so liberale Theologen, die sagen, ja, was war denn so schlimm daran, dass Jesus gestorben ist? Weil er wusste, dass er drei Tage dann eben auch aufersteht. Weil er so schlimm kurz sterben und wieder auferstehen. Sie haben absolut nichts verstanden. Nichts verstanden von dem, was damals passiert ist. Das Börscher hat mir gesagt, Jesus trug die Sünden der Sünder. Deshalb musste er wie ein Sünder behandelt werden, obwohl er kein Sünder war. Der oberste große Richter kann dem, der die Schuldigen vertritt, kein Lächeln schenken. Gott verabscheut die Sünde. Selbst wenn der Sohn sie trägt, um sie aus der Welt zu schaffen, bleibt doch die Sünde als solche abscheulich. Und der sie trägt, kann nicht gleichzeitig in froher Gemeinschaft mit Gott stehen. Das war eine bittere Notwendigkeit. Gott wurde von Gott getrennt für kurze Zeit, damit der Mensch nicht von Gott getrennt werden muss. Für alle Ewigkeit. Und es sagt die Ernsthaftigkeit der Sünde. Deshalb sollte man nie mit der Sünde spielen oder die Sünde verharmlosen und sagen, ja, ich bin halt ein Sünder, es ist halt so, aber Gott hat mich trotzdem lieb. Wenn man so redet, dann hat man das Kreuz nicht wirklich verstanden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, taucht ihn in Weinessig und steckte ihn auf einen Stab und führte ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, Rufer, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Die Umstehenden, man nimmt auch, das waren eher die Soldaten, die Zuschauer, die werden wahrscheinlich ein bisschen weiter weg verstanden sein, die haben das eben live mitgekriegt. Und dann hat er ihm so einen Weinessig auf den Schwamm gegeben und ihm zu trinken gegeben. Das war damals ein typisches Soldatengetränk, hat nicht sonderlich gut geschmeckt, aber es war gut gegen den Durst. Und ein Ausleger hat dann gemeint, das ist ein gewisser Akt der Barmherzigkeit. Das war wahrscheinlich ein Soldat, der bei der Geißelung dabei war, der Jesus durch die Schulter getrieben hat, der vielleicht selbst einen Nagel eingeschlagen hat. Und jetzt sieht man da oben und merkt irgendwie, das war nicht richtig. Der ist nicht schuldig, den geht man nicht kreuzigen dürfen. Und als Akt der Barmherzigkeit gibt es ihm jetzt etwas zu trinken. Wobei solchen Zusammenhang, glaube ich, eher, dass das sehr unwahrscheinlich ist, sondern ich glaube eher, dass das ein Akt der Verspottung war. Man muss bedenken, damals hat es keine Hollywood-Action-Filme gegeben. Das damalige Unterhaltungsprogramm, das war eben die Geißelung und die Kreuzigung. Ja, da war was los. Da sind sie gestanden und zugeschaut, und es war Gaude. Also das war schon mit Klappsäfen und Chips und Cola, wir sitzen da und beten am Schlüssel, der als erster stirbt, von den Gekreuzigten. Und sie haben gewusst, Jesus war schon ein gewöhnlicher Gekreuzigter, er war der König der Juden, ist auch oben drüber gestanden, über dem Kreuz. Er war was Besonderes. Und jetzt schreit er doch einmal nach dem Elia. Hey, vielleicht passiert noch was, schauen wir mal, vielleicht kommt er hier wirklich, was passiert noch irgendwas, schnell geben wir was zum Trinken. Nicht, dass er schon vorher abkotzt. Sondern ein bisschen länger leben möchte, ein bisschen länger Spaß haben mit ihm. Was für grausame Spezies ist der Mensch doch. Aber Jesus stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Interessanterweise ist es genau dann passiert, so ca. 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags, als im Tempel die Passahwehen noch geschlachtet worden sind. Es war das Passahfest und es war auch genau die Zeit, wo die Abendopfer dargebracht worden sind. Genau zu der Zeit, wo das Passahlamm geschlachtet wird, stirbt Jesus. Und sicher wieder Gottes perfektes Timing. Genau zu dem Moment, weil Jesus gerade jetzt alles verkörpert. Er ist das Passahlamm, das die Sünde der Welt trägt. Was er genau geschrien hat, das sagt uns Markus da nicht, aber das wissen wir aus den anderen Evangelien. Im Johannes Evangelium steht zum Beispiel, dass er geschrieben hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Sünde getragen. Er hat die Sünde weggetan. Er hat dafür gebüßt, es ist vollbracht. Es ist aus. Es ist erledigt. Und im Lukas 23 sehen wir, da hat er noch gesagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Da war es plötzlich wieder der Vater. Da hat er wieder Verbindung gehabt zu seinem Vater. Warum? Weil es vollbracht war. Weil es verhindert war. Da war der Kontakt wieder da. Wie kann Gott selbst sterben? Jetzt haben viele verneint, im Islam hat er einen Stellvertreter gehabt. Aber Jesus hat keinen Stellvertreter gehabt. Er ist der Stellvertreter. Er ist der Stellvertreter. Und Jesus war 100% Mensch. Als 100% Mensch ist er 100% gestorben, stellvertretend für uns. Und er ist relativ rasch gestorben. Das hat eigentlich nicht sehr lange gedauert. Und es wirkt wirklich so, als ob er den Zeitpunkt selbst festgelegt hat. Er ist nicht aus Erschöpfung gestorben wie alle anderen, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht und jetzt gebe ich meinen Geist in die Hände meines Vaters und dann stirb ich. Und so gesehen war Jesus eigentlich der einzige wirkliche Freitod. Alle anderen Menschen, Selbstmörder, sie töten sich nicht wirklich selbst. Sie verlegen den Zeitpunkt, die was Großes ein bisschen weiter noch vor. Aber im Endeffekt sterben dazu sowieso jeder. Aber Jesus hat wirklich willentlich beschlossen und jetzt stirbt. Einfach so. Im Johannes Kapitel 10 sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Der Vater riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Es ist eigentlich bei den meisten Auslegern automatisch angenommen worden, dass das der Vorhang vor dem Allerheiligsten war, was auch der Hohepriester nur einmal im Jahr rein durfte. Was interessant ist, es gibt einen zweiten Vorhang auch noch, nämlich vor dem Heiligtum, weiter vorne. Und Markus sagt da jetzt, welcher Tempel? Aber ich habe Vorhang zu wissen, es war nicht automatisch, das ist der vom Allerheiligsten. Ich habe einen Ausleger gefunden, der Meinung war, dass das eher der erste Vorhang vorne ist. Warum? Weil der vom Allerheiligsten das jetzt wahrscheinlich gar niemand mitbekommen hat. Da war gar niemand drinnen. Das sieht man gar nicht. Aber vor dem ersten Vorhang, da vorne, da waren genau die ganzen Opferungen. Da ist das Wasser mal geschlachtet worden, da sind die Abendopfer da gebracht worden. Da war einiges los. Wenn da dann der Tempel, der Vorhang auf einmal zerreißt, das kriegen alle mit. Den zweiten Vorhang hat eigentlich keiner gesehen. Aber wie auch immer, welcher Vorhang es wirklich zerrissen ist, ist im Endeffekt jetzt dann nicht so das Ausschlaggebende. Aber dieser Vorhang hat drei Botschaften für uns. Die erste Botschaft ist, dass es ein Vorgeschmack ist auf die Zerstörung vom Tempel. Jetzt ist der Vorhang zerrissen, kurz drauf zerreißt den ganzen Tempel, weil es Platz gemacht. Da bleibt nichts mehr übrig. Und es gibt der Spruch, wenn das Pferd tot ist, dann steige ich ab. Wenn das Pferd tot ist, dann steige ich ab. Es hat keinen Sinn, auf einem toten Pferd weiter oben zu sitzen. Der alte Tempel, der hat ausgedient. Der wird nicht mehr gebraucht. Es gibt jetzt einen neuen Tempel. Nicht aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Die zweite Aussage ist, dass es jetzt einen freien Zugang zu Gott gibt. Die Schuld wurde beglichen, es ist vollbracht, es braucht keine weiteren Opfer. Nie wieder braucht man irgendein Opfer bringen, um Gott zu gefallen. Die dritte Aussage ist, dass nicht alle kommen dürfen. Es hat damals im Tempel einen Vorhof für Heiden gegeben, es hat einen Vorhof für Frauen gegeben, es hat einen eigenen Leprahof gegeben. Und dann sieht die Skulptur vom Tempel aus, wie das alles auf Abgrenzung ausgerichtet. Wie so Zwiebel, verschiedene Schalen bis zum allerheiligsten Inhalt, alles ist auf Abgrenzung ausgerichtet. Das braucht man nicht. Der Zugang zu Gott ist frei für alle Schichten, für alle Völker. So wie der geschlossene Vorhang predigt hat, nämlich Stopp, du kommst da nicht rein, predigt jetzt der zerrissene Vorhang. Der Zugang ist offen. Du darfst kommen. So wie der Vorhang zerrissen ist, werden wir dann später das Brot zerreißen, das Brot brechen. Das ist die gleiche Aussage. Es ist gebrochen, der Zugang zu Gott ist da. Du darfst kommen. Es darf jeder kommen, der sich Jesus anvertrauen möchte, der seine Sünden ihm überlassen möchte, der darf kommen. Zum Schluss sehen wir dann noch das Bekenntnis. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das ist, wenn man so die Struktur von Markus und Evangelium anschaut, interessant. Da waren zuerst immer die Dämonen, die haben von vornherein gewusst, wer Jesus ist. Und das erste wirkliche Bekenntnis hat Petrus gemacht, wo er gesagt hat, in Markus Kapitel 8, ihr sagt von Gott Jesus, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Das war das erste Bekenntnis, das wirkliche. Und das zweite kam vom Hauptmann da. Und ich glaube, dass beide nicht wirklich gewusst haben, was das war. Der römische Hauptmann ganz bestimmt nicht, weil Gottes Sohn war nicht das, was wir darunter verstehen, sondern Gottes Sohn war damals einfach ein Titel für eine Ehrenperson, für einen römischen Kaiser, für jemanden, der Macht hat. Wenn man sagt, das ist wirklich Gottes Sohn, ja, da hat was drauf. Ein Titel war das. Ich glaube, dass er in dem Sinn wenn man das verwendet hat. Aber es hat eine prophetische Aussage. Prophetische Aussagen gehen dann immer über das momentan Gemeinte hinaus, so wie David gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, die ganzen Psalmen und die ganzen Bilder im Alten Testament, eine prophetische Aussage auf Jesus hin kommen, sondern das ist eine Aussage auf Jesus hin. Da sehen wir zum Beispiel vorher schon so eine Prophetie vom Kaiphas in Johannes 11. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte: Begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr Hohepriester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben würde. Das sind so prophetische Aussagen. Und das war gleich vom Hauptmann auch, dass das Bekenntnis, ja, das war das Bekenntnis auch was dort, aber es war ein Bekenntnis und was er gesagt hat, stimmt. Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Gott der Sohn. Und wir haben heute wieder das Brotbrechen, damit wir das nicht vergessen, was damals passiert ist. Dass Jesus verurteilt worden ist für mich, dass er verspottet worden ist für mich, dass er gekreuzigt worden ist für mich, dass er von Gott verlassen worden ist für mich, dass er in absolute Dunkelheit gehüllt worden ist für mich, dass er zur Sünde gemacht worden ist für mich, dass er verflucht worden ist für mich, dass er mich mit Gott versöhnt hat, dass er den Zugang zu Gott wiederhergestellt hat für mich, dass er den Vorhang zerrissen hat für mich. Und dass er Frieden mit Gott möglich gemacht hat, für mich. Und deshalb komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Er hat sich zu dir bekannt, bekennst du dich auch zu ihm. Auch durch das dreimalige Brotbrechen und auch durch die Taufe, die wir dann im Sommer wieder veranstalten werden. Ich möchte auch noch einladen dazu. Was für ein Mensch, was für ein Gott, Jesus.